Reiseland Tschechien.
Eigentlich ist Schloss Karlova Koruna noch zugesperrt, doch an diesem Märztag vor Saisonbeginn schließt Jana Dietrichova es für uns von Radio Prag International auf. Es ist die Residenz eines Zweigs der Adelsfamilie Kinski und befindet sich im ostböhmischen Chlumec nad Cidlinou. Der Stammbaum dieses böhmischen Geschlechts reicht zwar ins 13. Jahrhundert zurück, doch der Bau ist deutlich jüngeren Datums.
Das Schloss wurde in den Jahren 1721 bis 23 errichtet, auf Initiative von Franz Ferdinand Graf Kinski. Er arbeitete für den Habsburger Kaiser Karl VI. Als Oberstkanzler in Böhmen. Das lässt sich heute mit der Position eines Innenministers vergleichen. Graf Kinski lebte zunächst unten im Dorf in einem Wasserschloss. Das entsprach aber im 18. Jahrhundert nicht mehr den Ansprüchen des böhmischen Adels. Und so ließ er auf dem Hügel über dem Fluss dieses Barockschloss bauen.
Entworfen wurde der Adelssitz von niemandem Geringeren als dem führenden Architekten der Zeit in Böhmen, Johann Santini Eichel. Dieser gab dem Schloss einen ungewöhnlichen Grundriss. So stoßen drei quadratische Seitenflügel an einen runden Mittelbau, der sie turmartig überragt. Der Name des Baus, also Karlskron, rührt daher, dass er von oben wie eine Krone aussieht und Karl VI. Tatsächlich einmal zu Besuch kam. Die Familie Kinski war bis 1948 im Besitz des Schlosses. 1943 brannte es zu großen Teilen aus. Nach dem Krieg erhielten die Besitzer noch Gelder für die Erneuerung. Allerdings kamen dann die Kommunisten in der Tschechoslowakei an die Macht.
Bis 1948 wurde das Schloss restauriert, aber im selben Jahr kam es dann zur Verstaatlichung. Das lief so ab, dass die Besitzer zur Hochzeit ihres Sohnes nach Italien fuhren. Dorthin wurde ihnen ein Brief hinterher geschickt, aus dem hervorging, dass sie gar nicht mehr zurückkehren brauchten, denn sie hatten ihr Eigentum hier verloren.
Und so blieb die Familie in Italien. Doch nach der politischen Wende erhielt sie Anfang der 1990er Jahre das Schloss sowie die Burg Kost im böhmischen Paradies zurück. Die Eigentümer sind nun Giovanni und Pio Kinski dal Borgo. 1993 gründeten sie eine Aktiengesellschaft zur Verwaltung der Immobilien und Ländereien in Tschechien. Ihre Söhne haben sich mittlerweile hier im Land niedergelassen. Die Kinskis waren indes nicht nur den Kommunisten ein Dorn im Auge, sondern bereits den Nationalsozialisten. Und zwar wegen einer Deklaration vom September 1938, also kurz vor der Annexion der Sudetengebiete durch Hitlerdeutschland. Das Dokument ist in der Säulenhalle des Schlosses ausgestellt.
Es ist die Deklaration des böhmischen Adels, die Zdenko Radslav Kinski aufsetzte. In dem Schreiben, das an Staatspräsident Edvard Beneš geschickt wurde, heißt es, dass der Adel hinter der tschechischen Nation stehe. Weil der Schlossbesitzer die Deklaration geschrieben hatte, wurde Karlova Koruna später während der deutschen Besatzung unter nationalsozialistische Verwaltung gestellt. Zdenko Radslav byla na Karlovu Korunu uvalena nacistická správa.
Die Besichtigungstour durch das Schloss führt durch alle drei Flügel, den Mittelbau und die Wirtschaftsgebäude. Der erste Flügel bringt dem Besucher die Gewohnheiten des Gründers und seiner Familie im 18. Jahrhundert näher.
Die Kinskis haben von jeher eine enge Beziehung zu Pferden gehabt. Sie waren begeisterte Jäger und gerade Franz Ferdinand Graf Kinski ritt gern zu Parforsjagden aus.
Im ersten Flügel befindet sich etwa der chinesische Salon, in diesem sind zum Beispiel ein Sekretär aus dem fernöstlichen Land ausgestellt, sowie Vasen. Und an den Wänden im ganzen Schloss hängen Bilder, die die früheren Besitzer zeigen, sowie die Porträts zweier Habsburger Kaiser. Diese befinden sich im zweiten Flügel. Doch auch in diesem Teil der Residenz stehen die Kinskis und ihr Leben im Vordergrund. Ein wichtiger und zugleich eigentümlicher Vertreter der Familie war Octavian Joseph Graf Kinski, der von 1831 bis zu seinem Tod 1896 die Geschicke des Hauses lenkte. Er begründete unter anderem eine Pferdezucht. Es handelt sich um Warmblüter, die Kinski-Pferde oder auch Chlumetzer Hunter genannt werden. Jana Dietrichova.
Bei ihnen entstanden zwei Zuchtrichtungen. Die eine waren Isabellen, also Pferde mit goldener Fellfarbe und heller Mähne. Und die anderen waren die Braun-Isabellen mit derselben Fellfarbe, aber schwarzer Mähne.
Zu kommunistischen Zeiten interessierte man sich dann nicht mehr für diese Zuchtpferde. Viele von ihnen kamen zum Metzger und wurden zu Wurst verarbeitet.
Leider wurden 50% der Kinski-Pferde getötet. Dass es die Rasse aber auch heute noch gibt, ist einem Menschen zu verdanken. Er heißt Herr Pulpan. In den 1950er Jahren kaufte er dem tschechoslowakischen Staat rund 40% dieser Pferde ab und züchtete sie selbst weiter. Heute gibt es insgesamt noch 500 Kinski-Pferde.
Von diesen befinde sich die große Mehrzahl in Tschechien, wie die Schlossführerin sagt. Zwei Pferde sind aktuell auch im Gehege des Schlosses zu sehen. Ihre Besitzerin ist Klara Ružičková.
Eines ist ein Kinski-Pferd, allerdings hat es nicht die schöne goldene Fellfarbe. Denn bei der Weiterzüchtung kommen nur rund 40% Isabellen oder Braun-Isabellen auf die Welt. Die anderen sind Füchse oder Braune. Das andere Pferd hier ist eine belgische Warmblutstute. Früher diente diese Rasse für Parforce-Jagden, für die Damen zum Reiten oder für leichte Kutschen. Sie sind relativ gut zu handhaben.
Pferdeliebhaber Octavian Joseph Graf Kinski züchtete aber nicht nur eine eigene Rasse, sondern er steht auch hinter dem Pardubitzer Steeplechase-Rennen. Zunächst wurde dieser Hinderniswettkampf bei Chlumetz ausgetragen. Als dann aber einmal Graf Taxis bei dem Rennen siegte, entschieden beide zusammen, die Veranstaltung nach Pardubice zu verlegen. Das war 1874. Bis heute wird die Steeplechase ausgetragen. Tierschützer kritisieren die Veranstaltung jedoch wegen der für die Pferde enorm gefährlichen Hindernisse. Gefährlich war es auch, zu Zeiten von Octavian Joseph Graf Kinski auf Schloss Karlova Koruna zu weilen. Denn der Hausherr war berüchtigt für seine teils geschmacklosen Scherze. Jana Dietrichova.
Es hieß, dass man zu seiner Zeit dort, also im 19. Jahrhundert, gut daran tat, im Vorfeld sein Testament zu schreiben. Der Graf steckte seinen Gästen zum Beispiel Mäuse ins Bett. Oder er tat ihnen Abführmittel ins Essen, nahm sie anschließend auf lange Spaziergänge mit und freute sich daran, wenn die Adligen einer nach dem anderen ins Gebüsch kochen, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Wirklich unglücklich mit ihm war aber seine Frau Agnes. Angeblich brachte er sie einmal vor die Tore der Stadt und stoppte dann die Zeit, die sie brauchte, um wieder nach Hause zu gelangen.
Im dritten Flügel von Karlova Koruna befindet sich das wohl bekannteste Gemälde des Schlosses. Es ist aber unvollendet. Zdenko Radslav Graf Kinski hatte es in Auftrag gegeben. Er sei ein unglaublich aktiver Vertreter der Familie gewesen, schildert Jana Dietrichova.
Er
reiste gerne nach England, wo er Tennis spielte. Diesen Sport brachte er auch nach Lumec nad Cidlinou. Unterhalb des Schlosses befindet sich die Orangerie, in der dann Tennisplätze eingerichtet wurden. Gerne ging er zudem auf Jagd. Dafür fuhr er sogar in den Kaukasus, um Gämse und Bären zu erlegen. Außerdem wollte er den Ärmelkanal durchschwimmen. Das schaffte er zwar nicht, dennoch war er ein hervorragender Schwimmer.
Zdenko Radslav Graf Kinski hatte 6 Kinder, 3 Töchter und 3 Söhne. Und diese sind eben auf jenem Bild zu sehen, von dem bereits die Rede war.
Das Gemälde ist nicht nur unvollendet, sondern es hat auch ein Loch. Als Graf Kinski das Bild sah, tadelte er den Maler Franz Reichmann. Er sagte, die Pferde seien nicht realistisch genug abgebildet. Mit diesen Beinen würden sie in jedem Rennen scheitern. Deswegen werde er das Bild nicht bezahlen. Das hörte Reichmann natürlich nicht gerne. Deswegen ließ er das Gemälde unvollendet und weil er sehr erbost war, stach er sogar mit dem Pinsel in die Leinwand. Dennoch behielt Zdenko Radslav Graf Kinski das Bild und stellte es in diesem Raum sogar aus. Woher der Sinneswandel kam, ist bis heute nicht bekannt.
Dieser Zweig der Kinskis hatte nicht nur interessante männliche Mitglieder, sondern auch äußerst begabte Frauen. Auf dem unvollendeten Gemälde ist unter anderem die Tochter Nora abgebildet. Sie war eine hervorragende Übersetzerin, vor allem von Kinderbüchern, und beherrschte 8 Sprachen. Im Ersten Weltkrieg arbeitete sie zudem für das Rote Kreuz im Kaukasus. Leider starb sie sehr jung als Mutter im Kindsbett. Berühmt wurde hingegen Bertha Gräfin Kinski. Sie gehörte zu einem etwas entfernteren Zweig der Familie und sie und ihre Mutter waren nicht gerade wohl gelitten. Daher zogen sie nach Wien, gerieten aber in finanzielle Schwierigkeiten. Bertha Gräfin Kinski musste also arbeiten gehen. Zunächst war sie Gouvernante bei dem Industriellen Karl Freiherr von Suttner. Dann heuerte sie bei Alfred Nobel an. Und weiter schildert Trichowa.
Sie arbeitete bei ihm als Sekretärin. Nobel verliebte sich in sie und bot ihr die Hochzeit an. Bertha Kinski lehnte aber ab, weil sie schon anderweitig verliebt war, und zwar in einen der Söhne der Suttners. Doch er war 10 Jahre jünger als sie und seine Eltern stellten sich gegen eine Ehe. Also heiratete das Paar heimlich und floh ins Ausland. Unter anderem lebten beide mehr als 8 Jahre in Georgien. Bertha von Suttner, wie sie jetzt hieß, schrieb unter anderem Kurzgeschichten und Essays für Zeitungen. Und sie verfasste das interessante Buch »Die Waffen nieder«, denn sie war eine überzeugte Pazifistin. Als erste Frau erhielt sie dann 1905 den Friedensnobelpreis. Besonders in Österreich ist sie bekannt, wo ihr Konterfei sogar auf der 2-Euro-Münze zu sehen ist. In Tschechien kennen sie jedoch nur wenige.
Die historischen Säle des Schlosses werden von den Besitzern heutzutage nicht mehr genutzt. Sie sind eben für Besucher im Rahmen einer Besichtigung zugänglich. Zudem gibt es in der Orangerie ein Café. Außerdem lassen sich bestimmte Räume auch für Veranstaltungen und Hochzeiten mieten. So etwa der Marmorsaal im runden Mittelbau oder die ehemalige Reithalle, die in den vergangenen Jahren restauriert wurde. Genau dorthin führt uns Jana Dittrichowa zum Abschluss. Erst mit Hilfe von Geldern aus EU-Fonds habe die Reithalle ausgebessert werden können, sagt sie.
Eine Besonderheit ist der Dachstuhl aus Holz direkt über uns. Seine Restaurierung wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Früher befand sich über den Köpfen allerdings noch ein weiteres Stockwerk aus Balkonen. Es wurde Theater genannt, weil wirklich die Menschen oben standen und in die Reithalle hinabschauten. Und in den Dokumenten werden sogar zwei oder drei Theateraufführungen erwähnt. Das heißt, hier bestand schon lange vor der Restaurierung so etwas wie eine Multifunktionshalle.